Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
MDR Sachsen ist hier und Helma Bartholomei, unsere Gartenexpertin im Studio. Wir wollen heute wieder über Pflanzen, Bäume und alles, was so im Garten ist, reden. Erstmal schön, dass Sie hier sind. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Immer wieder kommen bei uns Fragen zu sogenannten naturnahen Gärten ein. Das scheint, wenn man die Fragen und die Häufigkeit sich anschaut, ein echter Trend zu sein. Ist es so? Und ich habe wieder mal was verpasst.
Naja, also ich denke mal, man hat schon gemerkt, dass einfach die Natur Verschiedenes ja nicht mehr so duldet, wie man es manchmal so betrieben hat. Und dass man einfach manchmal besser fährt, wenn man mit der Natur gärtnert als gegen die Natur. Und das ist eigentlich so der Grundgedanke dabei, dass man einfach mal guckt, was kann man Gutes tun, wo kann man selber Nutzen praktisch draus ziehen und trotzdem für die Natur eben nicht so einen Raubbau betreiben.
Ja, ist denn ein naturnaher Garten sowas, was wir früher Villengarten genannt haben?
Das denkt man also einen völlig verunkrateten, zugewachsenen Garten wahrscheinlich. Und es geht jetzt nicht darum, alles wild wachsen zu lassen, aber es geht einfach darum zu sagen, wo kann ich was zulassen vielleicht, wo ist ein Wildkraut, wo man sagt, okay, es ist jetzt nicht invasiv, es macht mir nicht meine Kulturpflanzen kaputt und es ist trotzdem was, was ich eben im Garten dulden kann, weil vielleicht irgendein Insekt dort Nutzen draus zieht oder dass man eben schaut, zu welcher Zeit wird geschnitten beispielsweise, um die Vögel nicht zu vertreiben, dass man nicht gegen jede Blattlaus sofort mit scharfen Waffen schießt, sondern dass man eigentlich vielleicht auch mal abwartet, ob die Natur das selber regelt und vielleicht dort Nützlinge davon profitieren.
Wenn ich jetzt sagen würde, finde ich eine gute Idee, würde ich gerne umgestalten, da braucht man doch bestimmt viel Zeit, wenn man die Natur auch ein Stück weit machen lässt.
Na, ich denke mal, das allererste ist wahrscheinlich einfach mal so die Gegebenheiten in seinem eigenen Garten wirklich mal bewusst angucken, würde ich denken. Denn man hat es ja oft so, dass man sich irgendwo im Gartenmarkt in eine Pflanze verliebt und dann will man zu Hause haben. Und dann denkt man manchmal nicht so sehr drüber nach, wie will die von den Bodenbedingungen herstehen, wie will die von den Lichtbedingungen herstehen. Passt sie überhaupt zu den anderen Pflanzen, die bereits vorhanden sind? Und dass man das mal sich bewusst klar macht, wie ist das Ganze dort in meinem Garten und wie viel Zeit möchte ich aufwenden? Muss ich alles immer schneiden oder kann man auch mal was wachsen lassen beispielsweise? Wo ist Schnitt nötig, wo nicht? Und das sind alles so Einzelpunkte und bei manchen Sachen wird es sicherlich so ein Zurücklehnen sein. Ich merke das immer bei Leuten, wo ich eben auch gärtnerisch unterstütze. Also ich habe Leute gehabt, die immer mit dem Heckenschnitt weggeschafft, mit viel Aufwand zu den Kompostwerken. Und jetzt nehmen wir den Heckenschnitt einfach als Mulch. Also wir mulchen die Pflanzen unten drunter, man hat eine Bodenabdeckung dort, Unkraut kommt nicht mehr durch und man muss es nicht wegschaffen. Und da ist es manchmal sogar eine Erleichterung und gar nicht unbedingt mehr Aufwand.
Klingt nach einem guten Plan. Wenn ich jetzt die Pflanze, wie Sie sagten, in die ich mich verliebt habe, im Baumarkt jetzt weglasse, was sind denn so typische Pflanzen für so einen naturnahen Garten?
Also ich darf definitiv Pflanzen mitnehmen. Immer, bitte gerne. Und man kann da auch gucken praktisch, was man da im Einzelnen nimmt. Also es ist eben immer so der Gedanke, was ist vielleicht eine schöne Blüte für die Insekten? Was ist vielleicht ein schöner Fruchtschmuck für die Vögel? Was ist heimisch? Das fängt mit kleinen Sachen manchmal auch schon an. Wann pflanze ich? Also im Moment ist es ja gerade so, wir haben gefühlt Sommer, aber man weiß natürlich nicht, wie die Witterung wird. Und schon der Respekt vor der Pflanze im Gartenmarkt, also nicht dran rumreisen und nicht einfach irgendwo wieder hinstellen, wie man es manchmal auch im Lebensmittelladen sieht, dass die Butter dann irgendwo liegt, nicht mehr im Kühlregal, sondern irgendwo zwischen den Socken. Also, dass man eben solche Sachen auch bedenkt. Also, dieses naturnahe Gärtner ist das eine, aber eben auch wirklich der Respekt vor der Pflanze, zu gucken, ist es eine Wegwerfpflanze, gibt es in der Natur eigentlich im klassischen Fall nicht, aber manche Sachen sind eben bei uns nicht winterhart. Und da ist die Frage, muss ich immer neu pflanzen oder gibt es eine Alternative, beispielsweise bei den Stauden, bei den mehrjährigen, winterharten Sachen oder ist hier so Obstbaum für meinen Boden geeignet oder muss ich das verwerfen, weil es einfach sowieso nicht funktioniert. Also schon solche Sachen eigentlich.
Und da haben wir hier eine Frage zu einer Klematis. Welche Sorte das genau ist, ist nicht bekannt. Bekommen, die macht nämlich der Hörerin ziemlich Sorgen. Das war sonst alles prima mit der Pflanze, steht schon viele Jahre an derselben Stelle im Garten, blühte um diese Zeit immer schon ganz toll, wird nicht geschnitten, ist schon sehr alt, hat es von Eltern übernommen, die Pflanze, aber jetzt geht da gar nichts mehr. Was könnte denn da los sein, fragt die Hörerin.
Naja, man muss dort jetzt gucken, kommen dort irgendwelche grünen Spitzen irgendwo vereinzelt an dieser Kletterpflanze hoch, dann könnte man natürlich versuchen, dieses Abgestorbene zurückzuschneiden oder vielleicht mal etwas einzukürzen, damit man die zwingt, von unten wieder auszutreiben, stärker. Wenn da gar nichts kommt, auch von ganz unten nicht, manchmal passiert es ja wirklich so, dass Triebe oben komplett absterben und dass die Pflanze aber aus dem Wurzelbereich von unten wieder austreiben, sieht man dann so ganz versprengt unten einzelne Triebe, dann könnte man auch notfalls ganz runterschneiden. Dort würde ich aber wahrscheinlich jetzt einfach mal gucken, wie das jetzt sich von der Witterung verhält, die nächsten 14 Tage bis 4 Wochen, dass man da einfach nochmal abwartet, was da kommt und dann eben entsprechend reagiert eben mit dem Schnitt.
Ne? Dann habe ich hier eine Frage zu einer Bonsai-Pflanze. Das sind ja diese Miniaturbäumchen teilweise. Hier handelt es sich um einen Ficus Ginseng-Bonsai. Die Hörerin versucht, den wieder aufzupäppeln. Einige Spitzen sind noch grün. Sollte sie die Pflanze jetzt herunterschneiden, damit sie besser neu treiben kann, haben Sie einen Rat für mich? Achso, ja. Und hier noch ein kleiner Hinweis, die Wurzeln sahen beim Umtopfen nicht wirklich gut aus. Sehr trocken waren die.
Ich habe ein Bild dazu schon gesehen, tatsächlich. Und hier ist es einfach so, es ist kein klassischer Bonsai. Und hier ist es wirklich so, die Spitzen der Triebe sind ja noch grün und sehen auch relativ gut aus. Und ein Teil des Stängels ist eben wirklich verkahlt. Und hier ist wahrscheinlich der Rückschnitt das Sinnvollste, dass man also zurückschneidet die Pflanze. Und ich denke mal, dass hier wahrscheinlich mal ein Schaden an der Wurzel war, also mal zu viel oder zu wenig Wasser. Dadurch sind Triebe wahrscheinlich teilweise ein bisschen abgestorben und dann wäre der Rückschnitt eigentlich das Hilfreichste jetzt und das soll doch dann wieder austreiben. Sie haben ja diese Verdickung quasi, können sie ja gut speichern und damit wird dort ein neuer Austrieb sicherlich kommen.
Ich habe immer so das Gefühl, also ich habe das selber mit Bonsais noch nicht probiert, aber ich kenne jemanden, der hat mehrere, der investiert unglaublich viel Zeit in diese Pflanze. Vielleicht ist es auch nur seine Art, ein bisschen Ruhe zu tanken. Ist das wirklich so aufwendig, wie mein Eindruck ist, so einen Bonsai zu pflegen?
Bonsai bedeutet ja erstmal Pflanze in einer Schale oder in einem Gefäß und das kann man mit Zimmerpflanzen machen, eben unter anderem auch Ficus. Das kann man aber auch machen mit Freilandpflanzen, also Kiefern, Linden, wie auch immer.
Der hat zum Beispiel so einen Mini-Affenbrotbaum.
Genau. Und auch sowas wäre möglich. Und es ist eben sehr aufwendig. Also das beinhaltet Schnitt oben an den Trieben. Das beinhaltet auch eine Formung. Also indem man tratet zum Beispiel, indem man versucht, Äste in eine gewisse Richtung zu bringen. Das beinhaltet aber auch der Schnitt an der Wurzel. Und das beinhaltet aber eben auch zu gucken, gerade wenn es so diese flachen Gefäße sind, ist ja eben die Gefahr schon mit dem Austrocknen auch sehr stark. Bei Freilandpflanzen muss man dann immer gucken, ist vielleicht dort auch ein Winterschutz nötig, dass man die Töpfe dann in die Erde versenkt beispielsweise. Also schon aufwendig, aber es ist ein sehr interessantes Hobby.
Ja. Ja. Und aus Hohenstein kommt hier eine Frage. Da möchte gern ein Hörer oder eine Hörerin von Ihnen wissen, ob es denn möglich ist, einen Thymian, der im Kübel stand, in die Erde zu bringen, mit der Hoffnung, dass es erneut austreibt. Die Pflanze ist noch sehr dürre, sieht fast ein bisschen erfroren aus. Der Thymian ist farblich eigentlich so lila-blau.
Also wenn da noch ein paar Spitzen grün erkennbar sind, denke ich mal, sollte man es einfach mal ausprobieren. Ja. Und man merkt es meistens schon, wenn die richtig komplett dürre geworden sind, der verholzt ja so ein bisschen. Und wenn er komplett von oben bis unten dürre ist, merkt man daran meistens auch, dass er so ein bisschen bröselig ist von den Trieben her. Dann ist es fraglich. Aber ich würde es jetzt einfach erstmal abwarten, den Kübel oder die Pflanze irgendwo ein bisschen schattieren, wenn es so extrem sonnig ist. Das ist ja im Moment gerade leider das Problem, dass die gut über den Winter gekommen sind, wie Rosmarin oder Thymian, manchmal jetzt noch Schäden kriegen, einfach durch die Intensität der Sonne. Und da kann man auch mal ein bisschen schattieren notfalls.
Eine Frage aus Wurzen habe ich dann jetzt für Sie. In meinem Kompost habe ich vor kurzem mehrere Engerlingslarven entdeckt. Kann das für den Kompost schädlich sein? Muss ich die entfernen oder möglicherweise den ganzen Kompost neu filtern?
Nee, um Gottes Willen. Also erstmal rauskriegen, was es ist. Also dazu kann man einfach mal gute Fotos machen. Also so typischerweise von allen Seiten am besten mal und dann einfach mal vergleichen. Gibt ja ganz gute Internetportale, die praktisch so Beschreibungen haben der Engerlinge. Oder man kann das natürlich auch mal mit zu einem Fachmann nehmen. Und wir haben ja viele Sachen, die wir gerne hätten im Kompost oder im Garten. Andere Sachen wollen wir nicht haben. Und dementsprechend würde man dann entscheiden.
Eine Frage haben wir hier von einem Hörer bekommen. Er möchte gern wissen, was man am besten zum Spritzen für Gurken und Tomaten nimmt, damit diese nicht schimmeln und nicht krank werden.
Naja, als allererstes würde ich anfangen damit, kompakte, kräftige Pflanzen rauszusuchen. Oder wenn ich jetzt selber anziehe, dass die also nicht so hoch schießen, dann ist wichtig, dass man eine gute Erde hat, dass man ausgewogen düngt, dass die Pflanzen jetzt nicht zu sehr vergeilen und zu weich sind vom Gewebe her. Man kann die Pflanzabstände der Pflanzen nicht zu eng wählen, dass das gut belüftet ist. Schon das kann auch ein bisschen was machen gegen Pilzkrankheiten. Ansonsten ist in der Sortenwahl ein großer Aspekt, dass man mal schaut, wie robust sind sie gegenüber Braunfäule oder gegenüber Mehltau, je nachdem. Und dann kann man pflanzenstärkend auch unterstützen, indem man eben mit Ackerschachtelhalm oder Frischmilch spritzt. Das sind also natürliche Mittel, die man einsetzen könnte.
Haben wir noch eine Frage aus Mark Kleberg. Da geht's um Kartoffeln. Wir möchten gern kleine, schon gekeimte Kartoffeln stecken. Die Keime sind im Moment 15 bis 20 Zentimeter lang. Sollen wir die Keime dran lassen oder einkürzen oder möglicherweise sogar entfernen, fragt der Hörer.
Nee, wir keimen ja Kartoffeln vor praktisch, damit wir ein bisschen besseren Start haben und die Kartoffel dann wird selber praktisch bedeckt und wir können dann immer wieder auch anhäufeln praktisch diese Triebe, sodass wir dann also eine gute Bedeckung haben der Keime. Das, was man eben jetzt immer noch ein bisschen im Auge behalten muss, ist eben die Temperatur tatsächlich, ob es nochmal absackt auf Minus, aber da kann man notfalls auch mit Fliesen arbeiten, dass man einfach mal was abdeckt nochmal.
Danke, mir ist die Frau Schwalbe aus Bischofswerda. Und zwar habe ich einen Oreleander. Den habe ich im Winter im Topf reingestellt. Und jetzt habe ich ihn rausgestellt und der hat alles welke Blätter. Die fallen jetzt ab. Er fängt zwar oben an den Spitzen an neu zu treiben. Nur weiß ich nicht, soll ich den abschneiden? Ist das normal oder was soll ich mit ihm machen?
Naja, wenn das so richtig verwelkt ist, dann hat er wahrscheinlich im Winterquartier ein bisschen gelitten. Wenn jetzt oben nur noch Spitzen sind, bleibt es ja trotzdem unten verkahlt. Also die Frage ist, ob das wieder unten austreibt. Ich würde das als Grund nehmen, wahrscheinlich die Pflanze einfach mal kräftig zurückzuschneiden, dass sie sich von unten wieder aufbaut. Es kann zwar sein, dass man dann dieses Jahr keine Blüte hat oder sehr spät einzelne Blüten, aber dann wird das nächste Jahr vielleicht umso prächtiger.
Bei mir im Studio ist Helma Bartholomei und da haben wir hier eine Frage aus Dresden von einer Hörerin bekommen. Sie hat seit über 10 Jahren eine Kallerpflanze als Zimmerpflanze und da ist es so, dass die ja ziemlich pflegeleicht und robust sind, in Klammern, dachte ich zumindest immer. Jetzt bekommt nämlich die Pflanze braune Blattspitzen, die sich teilweise auf dem gesamten Blatt ausdehnen. Auch die schöne dunkelgrüne Blattfarbe erscheint jetzt eher matt. Was kann die Ursache sein? Könnten die Pflanzen einfach zu alt sein oder vertragen die Nähe einer Orchidee nicht?
Naja, also die Nähe zur Orchidee, wenn der Platz ist, sollte nicht das Problem sein. Also
wobei da noch ein kleiner Hinweis steht, die Orchideen haben nämlich immer wieder Probleme mit Schildläusen. Also vielleicht könnte da ja auch was passiert sein.
Dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus.
Okay. Ja.
Also erstmal, wenn die all die 10 Jahre jetzt gut gestanden hat, ist natürlich die Frage, wenn sonst nichts verändert worden ist vom Standort her und so weiter, ist die Frage, ob die Töpfe einfach zu klein geworden sind. Also das kann ja schon manchmal ein Grund sein, dass die Pflanze dann irgendwann nicht mehr weiterkommt mit ihrem Wurzelsystem. Und da ist einfach das Umtopfen dann das Mittel der Wahl. Es kann manchmal sein, wenn man den Dünger verändert hat, wenn man jetzt vielleicht auch anderes Heizverhalten beispielsweise hat. Also alles sowas kann eine Rolle spielen, also Veränderungen in den Bedingungen praktisch im Raum. Das sollte mal überprüft werden. Es können aber auch Läuse tatsächlich schuld sein, die ja dann teilweise auch an den Stängeln saugen. Und dann merkt man sukzessive, dass praktisch Blätter gelb werden oder braun werden. Man merkt das aber bei Schildläusen durchaus auch sehr oft an den klebrigen Blättern.
Ja.
Und da muss man wirklich konsequent dann alles auch sauber machen, auch die Fensterbretter sauber machen, wirklich mal die Rahmen mit angucken, die Töpfe mit angucken. Und dort würde man ganz bewusst dann gegen die Schildläuse vorgehen, an beiden Pflanzen.
Hier habe ich eine Frage von einer Hörerin aus Glashütte. Sie möchte gern ein Hochbeet anlegen, neu. Und sie fragt, ob man als Mausesperre Glasscherben verwenden kann.
Lieber nicht. Also ich kenne das so aus alten Büchern. Die Großeltern haben sowas gemacht. In den alten Büchern stand das manchmal so als Hausmittelchen. Aber da würde ich wahrscheinlich nicht mithantieren wollen, weil man das ja auch in den nächsten Generationen noch findet. Und wenn da irgendwann mal einer gräbt, dann tut er sich weh. Also würde ich nicht machen. Also es gibt Mäusesperren tatsächlich, die man einsetzen kann. Gibt es im Gartenmarkt, kann man gucken, ob man sowas sich holt. Ansonsten bleibt es halt wirklich dieser Gedanke, dass man versucht zu vertreiben, halt über Stecken von Knoblauch und anderen Sachen, dass man die versucht zu vertreiben.
Ach, Knoblauch mögen die nicht?
Sollen sie nicht so mögen? Also jetzt gibt es bestimmt welche, die sagen, ach, nur bei mir hat das mit dem Knoblauch nicht funktioniert. Aber es gibt viele, die da ganz gut von Erfolg sprechen, aber es wird wie immer bei Hausmittelchen nicht bei jedem 100% klappen.
Aber es ist gut zu wissen. Es gibt so Tage, da könnte ich in den Rasen atmen, dann wäre ich die mal so los. So, dann habe ich hier noch eine Frage für Sie. Da geht es um eine Pflanze, weiß ich gar nicht, was das ist. Pachyra könnte es auch heißen, hat plötzlich gelbe Blätter bekommen, die dann alle abfallen. Die Pflanze ist 1,50 Meter hoch, steht sehr hell. Was kann hier die Ursache sein? Aber erstmal die Frage, wie heißt die richtig?
Pachyra. Also kann natürlich, also durchaus manchmal auch eine Standortfrage sein. Hell ist eigentlich gut erstmal. Ist manchmal der Zugluft, was sie manchmal in den Wintermonaten nicht so mögen, wenn es so die kalte Zugluft ist. Heizungsluft unmittelbar ist für die auch nicht so gut. Und ich vermute, das ist es eben sehr oft, muss man leider sagen, bei Zimmerpflanzen sehr oft, dass es oder bei Kübelpflanzen mal zu trocken oder zu nass war. Also das müsste man einfach mal austesten, mal anschauen, ob da vielleicht die Pflanze im Wurzelbereich, dass da Wurzeln gefault sind. Einfach mal vorsichtig rausheben, angucken, wie sehen die Wurzeln aus. Riecht das eventuell? Also das merkt man ja manchmal auch, dass das faulig riecht. Und dann ist notfalls ein Umtopf angesagt.
Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder.
Gerne.
Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Noch mehr Tipps gibt's bei uns rund um die Uhr in der MDR Sachsen App.